Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
Man kann diese Geschichte nicht lesen, ohne über die Reaktion der religiösen Führer zu stolpern. Man sollte annehmen, die Pharisäer hätten sich gefreut, dass eines ihrer Kirchenmitglieder geheilt worden war. Der Mann hatte noch nie einen Sonnenaufgang gesehen. Er hatte noch nie einen See gesehen. Er hatte noch nie einen Berg gesehen. Er hatte noch nie das Gesicht seiner Mutter gesehen, die ihn küsste. Er war beeinträchtigt. Er bettelte. Er war zur Armut verurteilt. Er hatte immer gelitten. Jetzt war er geheilt und freute sich über die Güte Gottes. Waren sie glücklich? Nein. Sie interessierten sich nicht für ihn. Das hatten sie nie getan. Sie interessierten sich nur für den, der ihn am falschen Tag geheilt und den Sabbat gebrochen hatte. Sie hassten Jesus und ließen ihren Hass an diesem armen Mann aus. Soweit es sie betraf, hatte ihnen der Mann mit seiner kleinen Schüssel und seinem weißen Stock viel besser gefallen. Ein blinder Bettler. Jetzt nannte er Jesus einen Propheten und sagte, er sei von Gott. Und das gefiel ihnen ganz und gar nicht. Als es ihnen nicht gelang, ihn einzuschüchtern, warfen sie ihn hinaus. Tatsächlich brandmarkten sie ihn zuerst. Dieser Geist ist auch heute noch weit verbreitet und ich glaube, er ist vom Teufel. Wenn wir jemandem nicht zuhören wollen, stempeln wir ihn einfach ab. Er ist ein Verschwörungstheoretiker. Es spielt keine Rolle, ob er Tatsachen nennen kann und ob sie beweisbar sind. Ich habe ihn abgestempelt, deshalb muss ich ihm nicht zuhören. Oder du bist ein Sozialist aus dem linken Flügel. Es spielt keine Rolle, was du zu sagen hast und ob es beweisbar ist. Ich muss dir nicht zuhören, weil ich dich abgestempelt habe. Du bist ein Verräter, ein Hinterwäldler. Wir stempeln die Menschen ab und machen sie mundtot. Wir können uns vor Tatsachen und vor der Wahrheit verschließen. Genau das taten auch die Pharisäer. Sie sagten, du bist ganz in Sünde geboren, was wörtlich bedeutete, du bist völlig verdorben. Es ist die Sünde deiner Eltern, es ist deine Sünde und wir sind die Richter. Hinaus mit dir. Wir müssen dir nicht zuhören. Was der Mann den Pharisäern sagte, war richtig. Es war biblisch, es war stark, aber sie wollten es nicht hören. So stempelten sie ihn ab, warfen ihn hinaus und sagten, wir müssen dir nicht länger zuhören. Wir sollten uns nicht derselben Sünde schuldig machen. Sie führt zu Spaltung, sie führt zu Streit, sie ist vom Teufel. Wissen Sie, dass viele religiöse Menschen über jene spotten, die das Licht erfahren haben und von Jesus freigesetzt wurden? Sie wollen keine Störenfriede in ihren Kreisen. Sie mögen ihren toten Formalismus und ihre Rituale. Und wenn jemand daherkommt und ihre Ordnung stört, werfen sie ihn vielleicht hinaus. Vor vielen Jahren, wahrscheinlich etwa 5 Jahre, bevor wir die Gemeinde gegründet haben, lehrte ich in einer Bibelschule in Los Alamitos. Es sind immer noch Menschen in Cottonwood, die daran teilgenommen haben und ihnen sagen können, dass das wahr ist. Eine der regelmäßigen Besucherinnen brachte eine Freundin mit, die halbinvalide war. Sie konnte sich kaum bewegen und kam an den meisten Tagen nicht einmal aus dem Bett. An guten Tagen konnte sie sich nur gebückt fortbewegen. Das war schlimm anzusehen. Während des Unterrichts legten wir ihr die Hände auf und beteten für sie. Und Jesus tat ein Wunder und heilte sie vor unser aller Augen. Das war wunderbar, spektakulär. Ich werde das nie vergessen. Sie schluchzte wie ein Kind. Sie ging zu jeder Person im Raum, nahm sie bei den Schultern und sagte, Jesus hat mich geheilt. Ihre Freundin sagte mir, dass sie im Untergeschoss eines Wohnkomplexes wohnte. Als sie nach Hause kam, rannte sie die Treppen hinauf, wieder hinunter und wieder hinauf und hinunter. Sie war absolut vollständig und auf wundersame Weise geheilt. Dann hörte ich nichts mehr von ihr. Sie kam nicht wieder. Einen Monat später fragte ich ihre Freundin nach ihr. Sie sagte, sie ist in ihre kleine Kirche zurückgegangen. Dort waren alle ihre Freunde, dort hatte sie ihre Verbindungen. Aber als sie nun wieder gehen konnte, wurde sie von diesen Menschen bedroht. Sie sagten, Jesus heilt heute nicht mehr, das ist nicht von Gott. Und wenn du weiter darüber sprichst, bist du bei uns nicht mehr willkommen. Das schockierte mich. Wir wollen nicht hören, dass du weiter über Heilung sprichst und sagst, dass Jesus das immer noch tut, ganz gleich, wie etwas aussieht. Es interessiert uns auch nicht, was mit dir passiert. Du bist hier nicht länger willkommen. Ihre Freundin sagte, dass es den Menschen in dieser Kirche tatsächlich gelang, sie zum Schweigen zu bringen. Sie sprach nie wieder darüber. Ich finde das tragisch. Manchmal steht nicht einmal ihre eigene Familie zu ihnen. Auch die Familie des Mannes in der Geschichte stand nicht zu ihm. Viele der Menschen, die Gott treu waren, wurden verfolgt und haben das erlebt. Sie haben sich geweigert, den Status quo zu akzeptieren. Sie wollten keine leere Religion und nicht arm in arm mit der Welt gehen. Sie haben es vorgezogen, nach Gottes Wort zu leben und sich des Namens von Christus nicht geschämt. Manche von ihnen wurden von ihrer Familie und ihren Freunden verstoßen. Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen, ich bin gekommen, um ein Schwert zu bringen. Und die Feinde des Menschen werden die aus seinem eigenen Haus sein. Manche von ihnen haben das erlebt. Gott sei Dank wurde mein Vater gerettet und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Als ich zurückkam, besuchte ich ihn eines Tages. Die Wahrheit ist, ich hatte wahrscheinlich mehr Eifer als Weisheit. Er sah mich an und sagte, ich mochte dich viel lieber, als du noch auf Drogen warst. Er war nicht glücklich darüber, dass ich Christ geworden war. Aber letztendlich ist Gott zu ihm durchgedrungen. Dad wurde gerettet und ein verlässliches Mitglied der Gemeinde. Dafür bin ich dankbar. Aber ein paar Jahre lang war unser Verhältnis sehr schwierig. Manche von Ihnen wissen genau, wovon ich rede. Als der Mann hinausgeworfen wurde, hörte Jesus davon. Es heißt, dass Jesus ihn fand. Das bedeutet, dass er nach ihm suchte. Das gefällt mir. Als ich nicht zu ihm kommen konnte, kam er zu mir. Stellen Sie sich vor, wie Jesus sagte, glaubst du an den Sohn Gottes? Er sagte, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Stellen Sie sich vor, wie Tränen aus seinen Augen strömten, als Jesus sagte, ich bin es, ich spreche mit dir. Er sagte, Herr, ich glaube. Und er betete ihn an. Jesus empfing diese Anbetung, weil er der fleischgewordene Gott war. Sonst wäre der Bettler ein Götzenanbeter und Jesus ein Gotteslästerer gewesen. Nein, mein Freund, er ist eine Gottheit. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Natürlich haben die tieferen Wahrheiten in dieser Geschichte mit Erlösung zu tun und damit, was Christus getan hat, um die Welt in Gottes Familie zu bringen. Aber lassen Sie uns die offensichtliche Wahrheit nicht übergehen, die uns lehrt, dass Jesus ein Heiler ist. Ich möchte in Verbindung mit der Heilung des Mannes, der von Geburt an blind war, über vier Punkte sprechen. Nummer eins. Die Debatte um theologische Fragen ist nicht so wichtig, wie den Menschen zu helfen. Die Jünger wollten nur diskutieren. Lasst uns eine theologische Debatte führen. Wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, sodass er blind geboren wurde? Hören Sie, Menschen zu helfen ist wichtiger als theologische Debatten über schwierige Themen. Ich erinnere mich noch daran, wie nach einem Gottesdienst ein Mann, der zum ersten Mal da war, schnurstracks auf mich zukam, um sich zu beklagen. Nicht über die Predigt. Auf unserem Büchertisch, den wir damals im Foyer hatten, lag ein Buch, das ihm ganz und gar nicht gefiel. Ich wusste nicht einmal, dass das Buch dort angeboten wurde. Ich hatte damit nichts zu tun. In dem Buch stand etwas, mit dem er nicht übereinstimmte. Deshalb wollte er mich zur Rede stellen. Er wollte nur streiten und debattieren. Ich sagte, ich weiß nichts über dieses Buch. Aber er ließ nicht locker. Er wollte unbedingt eine religiöse Debatte darüber führen. Inzwischen hatte sich hinter ihm eine Schlange gebildet. Da war jemand an Krücken. Da war eine Frau, die sich ständig setzen musste. Ihr Mann war bei ihr. Wie sich herausstellte, hatte sie Krebs im Endstadium. Sie war gekommen, um für sich beten zu lassen, und dieser Mann bemerkte sie gar nicht. Er nahm mich 20 Minuten lang in Beschlag, hörte nicht auf zu reden und seine Argumente vorzubringen. Hinter ihm standen Menschen mit wirklichen Nöten. Das ist dasselbe Bild wie in der Geschichte. Ich sage es nochmals. Die Debatte um theologische Fragen ist nicht so wichtig, wie Menschen zu helfen. Ist Ihnen aufgefallen, dass Jesus die Frage nach dem Warum nie beantwortete? Als die Sprache auf den Zustand des Mannes kam, antwortete Jesus nicht auf das Warum, aber er brachte Erleichterung und Heilung. Wir beschäftigen uns viel zu oft damit herauszufinden, warum oder wie bestimmte Dinge passieren. Warum hat so und so diese Tragödie erlebt? Freund, niemand außer Gott hat die Antworten auf all diese Fragen. Ich weiß, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Nicht alles funktioniert so, wie Gott es ursprünglich vorgesehen hatte. Eines Tages wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Alles wird in vollkommener Ordnung sein. Es wird kein Weinen, keine Tränen und keine Krankheit mehr geben. Aber bis dahin haben wir einen Feind namens Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Überall auf der Welt sind die Nachkommen der Sünde. Wir lesen in Römer 5, dass der Tod durch Adams Sünde in die Welt kam. Zerstörung und jedes Leid kamen als Folge der Sünde in die Welt. Ich habe nicht alle Antworten auf das Warum, aber ich kenne den einen, der sie hat. Meine Hauptaufgabe ist es, den Menschen zu helfen und nicht religiöse Debatten zu führen. Es ist eine Sache, wenn sie eine ehrliche Frage haben, aber manche Menschen wollen nur um der Diskussion willen diskutieren. Nummer zwei, das Werk Gottes ist Heilung. Als die Jünger fragten, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern, antwortete Jesus, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Mit anderen Worten, die Werke Gottes waren an ihm noch nicht offenbar geworden. Die Blindheit war nicht das Werk Gottes, wohl aber die Wiederherstellung seines Augenlichts. Ein interessanter Punkt ist, wussten Sie, dass alle Originalmanuskripte des Neuen Testaments auf Papyrus geschrieben wurden und keinerlei Zeichensetzung aufweisen? Sie sind komplett in Großbuchstaben geschrieben und die Wörter sind nicht getrennt. Die ganze Zeichensetzung und die Vers- und Kapitelnummern wurden zur besseren Übersicht von Übersetzern hinzugefügt und ich danke Gott dafür. Die Worte sind alle inspiriert, aber die Zeichensetzung ist nicht immer inspiriert. Ich lese Ihnen das jetzt so vor, wie es meiner Meinung nach geschrieben sein sollte. Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern. Punkt. Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern. Punkt. An ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden, deshalb muss ich die Werke dessen tun, der mich gesandt hat. Punkt. Wie auch immer, wir wissen, dass die Werke Gottes an ihm noch nicht offenbar geworden waren, bis Jesus seine Augen öffnete. Stellen Sie sich vor, wie der blinde Mann die Worte von Jesus aus Vers 5 hörte. Das Nächste, was er sagte, war, ich bin das Licht der Welt. Damit begann der Glaube dieses blinden Mannes. Wenn Sie in Sünde verstrickt sind, müssen Sie hören, dass er das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wenn Sie unterdrückt werden, müssen Sie hören, dass er der Friedefürst ist. Wenn Sie körperlich krank sind, müssen Sie hören, dass Sie durch seine Striemen geheilt sind. Wenn Sie Glauben haben wollen, finden Sie alles über Jesus heraus, was Sie können. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Wenn Sie sich die Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes ansehen, bei den Geschichten verweilen, sich ansehen, wie Jesus mit den Menschen umging und hören, was er sagte, wird Ihr Glaube entstehen, ohne dass Sie sich dessen bewusst sind. Das Schlimmste, was Sie tun können, ist, sich anzustrengen, um Glauben zu erlangen. Lesen Sie einfach in Gottes Wort und der Glaube wird von selbst entstehen. Glaube ist das unbewusste Nebenprodukt des in uns wohnenden Wortes. In Römer 10, Vers 17 heißt es, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft, die Botschaft aber kommt von Christus. Wenn sie nicht gehört wird, entsteht auch kein Glaube. Oh Mann, ich möchte noch etwas zu der Methode von Jesus sagen. Er spuckte auf den Boden, machte Lehm aus seinem Speichel und Schmutz und strich ihn auf die Augen des Mannes. Naaman, der Syrer, war von einem Aussatz befallen und der Prophet sagte ihm, er sollte 7-mal im Jordan untertauchen und er wurde geheilt. Hiskia wurde gesagt, er sei unheilbar krank. Der Prophet sagte ihm, er solle einen Brei aus Feigen auf sein Geschwür streichen und er wurde gesund. Jesus trug den 10 Aussätzigen auf, sich den Priestern zu zeigen. Hier wurde Lehm auf die Augen des Mannes gestrichen und ihm wurde gesagt, er solle sich im Teich Siloa waschen. Es war keine Kraft in dem Teich, keine Kraft im Jordan für Naaman, keine Kraft in den Feigen für Hiskia. Das waren nur greifbare Mittel, die ihren Glauben stärkten. Sie können Gott nicht in eine Schublade stecken. Heilung kann auf so vielerlei Weise erfolgen. Ein paar Gedanken in Verbindung mit diesen Methoden. Erstens, Glaube ist eine Tat. Jesus strich Lehm auf die Augen des Mannes. Stellen Sie sich das vor, er hatte nie gesehen. Er sagte, geh zum Teich Siloa. Sicher hatte er schon von dem Teich gehört, aber er war zwischen 400 und 800 Metern entfernt und der Weg führte durch überfüllte und kurvenreiche Straßen und Gassen. Stellen Sie sich vor, wie dieser blinde Mann versuchte, den Weg zu dem Teich zu finden. Glauben Sie, das war einfach? Er stieß mit Menschen zusammen, Wagen fuhren vorbei. Menschen fragten, was zum Kuckuck machst du? Er fragte, wo ist der Teich Siloa? Es muss lange gebraucht haben, um dorthin zu kommen. Glaube ist eine Tat. Im Jakobusbrief heißt es, Glaube ohne Taten ist tot. In Jakobus 5 heißt es, ist einer von euch krank? Dann soll er die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken aus seiner Not herausholen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Hier wird eine Tat gefordert und dann setzt Gehorsam Gottes Segen frei. Das ist das Zweite. Als der Mann gehorchte, wurde er geheilt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht verstand. Ich kann nicht sehen, was du getan hast, aber ich habe dich spucken gehört. Ich weiß, woher der Lehm stammt, den du auf mein Gesicht gestrichen hast. Und jetzt sagst du mir, ich soll quer durch die Stadt in eine mir unbekannte Gegend gehen und ihn in einem Teich abwaschen? Das ergibt keinen Sinn. Aber er tat es. Er tat es. In der Bibel heißt es, bringt den kompletten Zehnten ins Vorratshaus. Gott sagt, er wird die Fenster des Himmels öffnen und uns mit Segen überschütten. Nein, wenn ich den ersten Teil dessen, was ich habe, Gott gebe, habe ich weniger. Das ergibt keinen Sinn. Natürlich nicht. Aber es erfordert Gehorsam, um den Segen Gottes zu sehen. Und das gilt für viele seiner Verheißungen. Für viele der Dinge, die er uns durch seinen Geist zuflüstert und in seinem Wort sagt. Viele von Ihnen kennen diese Geschichte schon. Als Pastor Harrison, unser ältester Sohn, ein kleiner Junge war, bekam er ein furchtbares Fieber. Wir beteten für ihn und taten alles, was wir konnten. Wir brachten ihn zum Arzt. Aber das Fieber hielt tagelang an. Schließlich hörte er fast nichts mehr. Der Arzt sagte, das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob sein Gehör jemals wiederkommt. Sie müssen sich daran gewöhnen. Ich schätze, er hatte mindestens 80% seines Hörvermögens verloren. Wir waren auch junge Eltern und wir waren verzweifelt. Wenn wir einen Meter hinter ihm standen und ihn riefen, konnte er uns nicht hören. Wir mussten schreien, dass er reagierte. Er konnte nicht hören. Wir beteten, wir fasteten. Irgendwann hatten wir alles getan, was wir wussten. Als er eines Abends zu Bett gegangen war, betete ich und der Heilige Geist flüsterte mir ins Ohr, geh in das Zimmer deines Sohnes und singe über ihn. Ich hatte keine Lust dazu. Ich war aufgebracht. Ich war innerlich zerbrochen. Aber ich ging hinein und hob die Hände. Das war eines der schwersten Dinge, die ich je getan habe. Ich begann zu singen und zu jubeln. Ich spürte nichts. Es fühlte sich so trocken an wie eine Wüste und so tot wie ein Friedhof. Aber ich tat es. 5 Minuten, 10 Minuten sang ich und betete Gott an. Mein Sohn schlief. Nach 15 Minuten war ich zu Tode erschöpft. Aber nach etwa 20 Minuten veränderte sich die Atmosphäre. Ich fing an zu lachen. Ich kann es nicht erklären, aber ein Gefühl von Sieg kam in meinen Geist. Ich wusste, dass etwas passiert war und lachte. Ich dankte Gott und wahrscheinlich weinte ich ein bisschen. Ich ging zu Bett. Am nächsten Morgen, als Harrison aufstand, war sein Gehör zu 100% wiederhergestellt. Seit diesem Tag funktioniert es perfekt. Fragt jemand wie? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach dem gehorcht, was Gott mir ins Herz gelegt hatte. Und das war das Ergebnis. Der vierte und letzte Gedanke ist, dass das Öffnen der Augen des Mannes dazu führte, dass auch seine geistlichen Augen geöffnet wurden. Es setzte sich fort. In Vers 11 nannte er Jesus einen Mann. In Vers 17 nannte er ihn einen Propheten. In Vers 38 nannte er ihn Herr und betete ihn an. In Apostelgeschichte 8 lesen wir, wie Philippus nach Samaria ging. Es geschahen Wunder und Heilungen, und das Übernatürliche erregte die Aufmerksamkeit der Menschen. Dann wurde das Wort gepredigt, und sie wurden gerettet. In Apostelgeschichte 9 kamen durch die Heilung des Aeneas zwei ganze Städte zu Christus, durch die Heilung dieses einen Mannes. Es heißt, alle, die in Lydda und Charon wohnten, bekehrten sich zum Herrn. Wir sollten diesen Aspekt des Evangeliums niemals außer Acht lassen oder herunterspielen. Der große Auftrag besteht darin, den Kranken die Hände aufzulegen, Dämonen auszutreiben und das Evangelium zu verkünden. Jesus ist immer noch Heiler, immer noch Retter, immer noch Friedefürst. Er hat in keiner Weise an Kraft verloren. Wir sollten ein volles, kühnes, mitfühlendes Evangelium predigen. Ich möchte nochmals betonen, dass ich nicht alle Antworten habe, aber ich kenne den einen, der sie hat. Ich sage Ihnen, was immer in Ihrem Leben zerbrochen ist, Jesus kann es heilen. Ganz gleich, wie finster Ihre Umstände sind, Jesus hat Licht für Sie. Er kann Ihnen in den schlimmsten Situationen helfen. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten. Mein Freund, er ist allmächtig. Für unseren Herrn ist nichts zu schwierig. Er ist mächtig. Vielleicht haben Sie eine ähnliche Vergangenheit wie ich. Ich habe viele Fehler gemacht und viele schlechte Entscheidungen getroffen. Ich bin in große Schwierigkeiten und Abhängigkeiten geraten. Ein 12-jähriges Kind war der Erste, der mit mir über Jesus Christus und seine Erlösung sprach. Wir werden nicht durch unsere guten Werke gerettet. Wir werden nicht gerettet, indem wir religiöse Rituale durchführen oder religiöse Pflichten erfüllen, sondern durch Glauben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde von einer Jungfrau geboren. Er kam in diese Welt. Er lebte ein sündloses Leben. Er wurde von bösen, grausamen Händen ergriffen und gekreuzigt. Er wurde als unser Stellvertreter am Kreuz getötet. Der Tod am Kreuz war entsetzlich. Wenn Sie davon lesen, zucken Sie zusammen. Es war die schlimmste Form der Todesstrafe, die es damals auf der Welt gab. Sie ließ die Menschen am längsten und am schlimmsten leiden. Doch das war nicht der schlimmste Aspekt seines Opfers. Die Bibel sagt, der, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Und von dem Moment an, in dem wir Christus annehmen und Zeit in seinem Wort verbringen, beginnt sein Geist, uns in sein Bild zu verwandeln, von innen nach außen. Das ist etwas Wunderbares. Es ist nicht immer spaßig, aber es ist wunderbar. Wenn Sie es ernst meinen, gebe ich Ihnen einige Worte für ein Gebet vor. Aber sie werden nichts bedeuten, wenn Sie sie nicht mit einem aufrichtigen Herzen sagen. Wenn Sie sie von ganzem Herzen zu Gott sagen, wird er sie hören. Beten Sie mir einfach laut nach. Sagen Sie, lieber Gott, ich komme demütig vor dich. Ich glaube, dass Jesus Christus dein Sohn ist. Ich glaube, dass du die Welt so sehr liebst, dass du ihn gesandt hast, um für sie zu sterben. Ich glaube, dass er für mich gestorben ist. Ich glaube, dass er die Strafe für meine Sünden an seinem eigenen Leib an das Kreuz hinaufgetragen hat. Ich glaube, dass er von den Toten auferweckt wurde und jetzt zu deiner Rechten sitzt. Du hast versprochen, jeden zu retten, der den Namen des Herrn anruft. Das tue ich jetzt. Jesus, rette mich. Ich rufe dich an, Jesus. Ich gebe dir mein Leben und alles, was du willst. Von diesem Moment an gehöre ich dir, Jesus. In deinem Namen bete ich. Amen. Was kann ich nach all dem sagen? Wenn Sie dieses Gebet mit einem aufrichtigen Herzen gesprochen haben, hat Gott Sie gehört und Sie gehören ihm. Sie sind Gottes Sohn oder Gottes Tochter. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören, genauso wie unser Team. Wenn Sie Jesus mit diesem Gebet in Ihr Leben eingeladen und ihm Ihr Herz gegeben haben, warum schicken Sie uns nicht eine E-Mail und berichten uns davon? Auch wenn diese Sendungen auf irgendeine Weise ein Segen für Sie sind, wenn in Ihrem Leben etwas passiert ist oder Sie aus einer der Predigten etwas empfangen haben, würden wir uns freuen, davon zu erfahren. Bitte nehmen Sie sich die Zeit für eine E-Mail oder einen Brief. Das würde uns alle ermutigen. Ich möchte heute schließen, indem ich Ihnen sage, Gott kennt Ihre Schwierigkeiten, er kennt Ihre Freuden, er kennt Ihr Auf und Ihr Ab und er wird immer bei Ihnen sein. Er wird Sie nie verlassen oder im Stich lassen. Bis zum nächsten Mal. Gott segne Sie.
Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Baylis findest du kostenlos auf baylis-conley.de. Gott segne dich.